Ich habe vor ein paar Wochen ein Video gesehen aus Colorado, aus der Bibelschule in Colorado, wo wir waren. Und das war eine Sonderveranstaltung. Das war ein Treffen von Patrioten aus ganz Amerika. Und die haben sich da vereinigt, haben so eine Art Podiumsdiskussion gemacht und haben darüber geredet, dass sie die Kultur in den USA zurückerobern wollen. Das Ganze wurde auch gefilmt. Anatole, kannst du mal die Präsentation starten? Dann, wer sich das angucken möchte, das Ganze wurde von einer Organisation veranstaltet, die heißt Flashpoint. Und die haben, das Video kann man da angucken, wenn einen das interessiert. Ist halt natürlich alles amerikanisch und so weiter. Aber warum erzähle ich das Ganze? Also das gemeinsame Anliegen dieser Menschen, die da versammelt waren, war, dass sie gesagt haben, es gibt hier eine sehr aggressive Kraft, die versucht, unserem Land die christlichen Wurzeln zu entreißen. Und wir wollen das nicht kampflos geschehen lassen. Wir werden eine Gegenkraft dagegen bilden. Und das hat mich da seitdem eigentlich ziemlich beschäftigt. Denn unsere Situation ist nicht viel anders als die Situation in den USA. Also auch in den USA gibt es eine zunehmende Polarisierung zwischen den politischen Lagern, wo gar nicht mehr diskutiert wird oder ein Austausch von Argumenten stattfindet, sondern es wird nur noch diffamiert und mit allen Mitteln versucht, die andere, und das geht von der linken Seite aus, die rechte Seite stumm zu machen und auszuschalten. Also diese Versuche, Trump von den Präsidentschaftswahlen auszuschalten, sind ja sehr ähnlich, wie dass man sagt, die AfD darf nicht zu den Wahlen zugelassen werden. Ja, einfach dieses politische Spektrum abschaffen, canceln. Ne? Und was in den USA genauso ist wie bei uns, dass die Schulen und Universitäten keine Bildungsinstitute mehr sind, sondern Umerziehungsanstalten, wo die Kinder zu Gender- und Transgender-Ideologie damit bombardiert werden und sie wirklich, ich kann es nicht anders sagen, sie werden einfach versaut. Ja. Und das andere mit diesem grünen Wahn, ihr müsst euch vorstellen, die Regierung Biden plant aktuell $50 Billionen dafür auszugeben, dass die USA klimaneutral werden. 50 Billionen sind 50.000 Milliarden Dollar. Das ist eine Summe, das kann man sich nicht vorstellen. 50.000 Milliarden Dollar wollen sie dafür ausgeben. Also der grüne Wahn ist da genauso toben wie bei uns. Und deswegen hat mich das auch so beschäftigt. Also dieses Treffen da und wie diese Leute wirklich mit Freimütigkeit gesagt haben, wir erobern unser Land zurück. Das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Vor allen Dingen auch wegen dem Umstand, dass das genau an der Stelle passiert ist, wo unser Dienst seine Geburtsstunde hatte. In genau dem Gebäude, wo unser Dienst, wo Gott zu uns gesprochen hat, wir sollen... Bitte? Christel und mich, ja? Also wo, genau da, wo Gott zu uns gesprochen hat, wir sollen zurückgehen nach Deutschland und wir sollen hier eine Bibelschule aufbauen und das Evangelium verkünden. Wir hätten die Möglichkeit damals gehabt, in den USA als Pastoren zu arbeiten. Wir haben schon zwei Angebote gehabt, wo wir konkret hätten hingehen können, um als Pastoren zu arbeiten. Aber uns war ganz klar, wir müssen zurück nach Deutschland. Und habt ihr gut gemacht. Und uns war natürlich seitdem klar, dass es kein Zufall ist, dass wir jetzt und in dieser Zeit hier sind. Ihr kennt unseren Slogan, Bibelschule für eine Zeit wie diese. Und diese Zeit ist verrückt hier. Die Zeit, in der wir leben, ist wirklich nicht die angenehmste Zeit, in Deutschland jetzt zu leben. Aber wir wissen einfach, dass Gott uns hier haben will. Weil unser Land ist nicht verloren. Es gibt Hoffnung. Ja. Und genauso wenig ist es Zufall, dass du heute hier lebst. Es ist kein Zufall, dass ihr heute zu dieser Zeit hier lebt und dass ihr das dass ihr wirklich den Glauben so ernsthaft verfolgt, wie ihr es tut. Gott hat mit uns allen was vor. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Und der ist, dass Patriotismus in Deutschland etwas total Verpöntes ist. Ja. In den USA, bei dieser Veranstaltung, hingen überall amerikanische Flaggen und die haben am Schluss, sind sie alle aufgestanden, ja, so Hand aufs Herz und haben die Nationalhymne gesungen. Ja. Wenn wir das hier machen, also ich habe mir gedacht, so in der Vorbereitung, ja, habe ich gedacht, stellt euch vor, ich würde jetzt hier eine Deutschlandflagge hinstellen, ja, und ich würde mit euch die Nationalhymne singen.
Das geht nur im Fußballstadion.
Da geht es vielleicht noch, im Fußballstadion. Wir kommen nachher nochmal zu dem Punkt zurück, aber dass wir überhaupt darüber nachdenken müssen, ob man das machen kann, das zeigt, wo wir stehen. Und das ist Alarmstufe Rot, würde ich sagen. Ja? Dass man nicht mehr sagen kann, ich bin Deutscher und ich bin stolz drauf. Du wirst sofort in die Nazi-Ecke gesteckt. Aber eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Und man muss sich wirklich fragen, ob wir uns das nicht zurückerobern müssen. Ich komme nachher nochmal dahin. Jetzt will ich mal eine kleine andere Richtung nehmen. Und zwar will ich euch ein bisschen in die geistliche Dimension davon hineinbringen. Denn es ist so, Gott handelt mit Menschen, nee, mit Nationen, wie er mit Menschen handelt. Also als ob Nationen ein Individuum wären. So handelt Gott mit den Nationen. Es gibt einige Belege in der Bibel, dass Gott mit Städten, mit Regionen, mit Nationen so umgeht wie mit einem einzelnen Menschen. Und auch diese Städte, Regionen, Nationen werden am Ende des Zeitalters beurteilt werden. Sie werden, zum Teil werden sie eben in die Hölle geschickt. Ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen kann bei einer Stadt oder einer Region. Und andere werden in der Herrlichkeit Gottes leben. Ich lese euch mal ein Beispiel vor aus Matthäus 11. Weh dir Chorazin, weh dir Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum ist der Wohnort von Jesus gewesen, nachdem er aus Nazareth weg ist. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Wann wird das geschehen? Am Ende des Zeitalters, unseres Zeitalters vermutlich, ja. Also die Städte, die das Wirken von Jesus live gesehen haben, wo er rumgelaufen ist, die werden bei seiner Wiederkunft in genau Jahren danach beurteilt werden, wie sie ihn damals empfangen haben. Was vor 2000 Jahren da geschehen ist, das wird Konsequenzen haben in der Ewigkeit. Gott vergisst sowas nicht. Gott vergisst nicht, was in so einem Land passiert ist, in der Region, in einem Staat. Aber auch die Nationen werden sich für ihre Haltung Jesus gegenüber verantworten müssen. Und das lese ich jetzt mal aus Matthäus 25, das ist in seiner Endzeitrede ganz am Schluss. Da heißt es, und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Also hier gibt es ein Urteil über die Nationen. Die einen, wie heißt es hier, die einen erbt das Reich des Vaters, ne? Und die anderen werden verdammt. So, wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Ich muss nur sagen, Ich glaube nicht, dass wenn du dummerweise in einer Böcke-Nation lebst, dass du, wenn du ein wiedergeborener Nachfolger von Jesus bist und ein Leben lebst, das ihm gefällt, dass du mit der Nation verurteilt wirst. Gott hasst pauschale Urteile. Ja? Was das bedeutet, dass eine Nation verurteilt wird, das weiß ich nicht. Das findet man auch nicht in der Bibel. Das steht nirgendwo, wie das genau aussieht. Aber wenn man jetzt, was uns jetzt natürlich interessiert, ist das Kriterium, nach welchen wird denn das beurteilt? Und das steht natürlich da weiter in diesem Kapitel, ab Vers 36, und das wird dann mehrfach wiederholt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann ein bisschen einen Sprung weiter runter. Und dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Oder was ihr ihm getan habt, das habt ihr auch mir getan. Also hier wird eine mitfühlende Grundhaltung gelobt. Und also das Wohl des anderen im Fokus zu haben und sich dafür einzusetzen, dass es allen Menschen gut geht, das ist die Haltung, die hier gelobt wird. Und ob diese Grundhaltung in der Gesellschaft eines Landes vorherrschend ist oder nicht, ich denke, das wird so ungefähr das Kriterium sein. Ja? Also die Aufgabe einer guten Regierung ist es also, dafür zu sorgen, dass alle Entscheidungen zum Wohl des Volkes sind, und zwar für alle. Und Freiheit und Selbstbestimmtheit sind da natürlich selbstverständlich mit drin enthalten. So, dass das bei uns nicht so ist, da brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Das ist jedem klar, dass wir keine Regierung haben, die das Wohl aller im Blick hat. Aber wir müssen, an dieser Stelle muss ich einen kleinen Einschub machen. Ich muss hier kurz über das Thema Gehorsam der Obrigkeit gegenüber eingehen. Wenn wir glauben, dass wir alles hinnehmen müssen, was die Regierung beschließt, dann wären unsere amerikanischen Freunde, die dagegen aufbegehren, auf dem Holzweg. Ja? Und dann könnte ich an dieser Stelle meinen Zettel zusammenpacken und gehen. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass dieses Kapitel Römer 13 so zu verstehen ist. Es gibt in der Bibel keinen einzigen Vers, der uns sagt, dass wir uns einer bösen Regierung bedingungslos unterordnen müssen. So ein Vers gibt es nicht. Es gibt aber einige Beispiele für zivilen Ungehorsam. Zum Beispiel Daniel, trotz Verbotes macht er seine Fenster auf, und also trotz des Verbotes, Gott anzubeten, macht er seine Fenster auf und tut es demonstrativ, was er vorher im stillen Kämmerlein gemacht hat. Oder Petrus wird von einem Engel angestiftet, das zu tun, weswegen er gerade im Gefängnis gelandet ist. Der Engel befreit ihn aus dem Gefängnis und sagt: Geh in die Synagoge und mach weiter. Also da ist ein rebellischer Engel, der dann sich der Obrigkeit widersetzt. Das soll ein Witz sein. Ja. Christa sagt, ich muss den Witz kennzeichnen. Als Gegenargument wird dann oft Römer 13 angeführt, und da steht, und das lese ich euch jetzt mal eben vor, ihr könnt das hier mitlesen. Da oben ist nichts? Doch. Die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes zum Nutzen jedes Einzelnen. Wer aber Unrecht tut, muss sie fürchten, denn Gott hat ihr nicht ohne Grund die Macht übertragen, Strafen zu verhängen. Sie handelt im Auftrag Gottes, wenn sie unbestechlich alle bestraft, die Böses tun. Also in diesem Vers steckt im Grunde eine Jobbeschreibung für eine Regierung. Sie soll Gott dienen zum Nutzen jedes Einzelnen. Ja? Das heißt, da steht nicht, und dann kommt dieser Satz: Wer Unrecht tut, muss sie fürchten. Ja klar, der Staat hat die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen, für stabile Verhältnisse, dass diejenigen, die böse sind, wirklich verfolgt und bestraft werden, und die anderen eben nicht. Aber das sollen sie im Auftrag Gottes tun, und zwar unbestechlich, nur die bestrafen, die Böses tun. So, das ist die Job Description für eine gute Regierung. So eine Regierung haben wir nicht. Wenn die Regierung nicht so ist, muss man sich ihr auch nicht unterordnen. In allem. Ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt auf die Straße gehen und mit 180 Sachen durch Kensington rasen. Ja? Aber wir müssen ihr nicht in allem gehorchen, wenn sie nicht so ist, wie sie sein sollte. Und hier habe ich hier eine kleine Liste von Prinzipien für eine gute Regierung, die man aus der Bibel herauslesen kann. Die Regierung soll gerecht sein. Die Regierung und in welche Regierungsform das ist, das sagt die Bibel nicht. Ob das eine Demokratie kannten, die so wie wir sie heute kennen und leben, kannten die nicht. Die kannten halt Königreiche und die kannten Statthalter und so weiter. Darüber sagt die Bibel nichts. Ja? Aber sie soll, der Herrscher soll gerecht sein. Dann das Privateigentum war Gott sehr wichtig. Er hat es sogar so eingerichtet, dass alle 50 Jahre du deinen gesamten Besitz immer wieder zurückbekommen hast, selbst wenn du ihn verpfändet und sonst was hast, damit du nicht verarmst. Gott liebt Privateigentum. Oder also das ist ihm wichtig, dass wir das haben. Er ist dafür, dass wir Reichtum aufbauen können. Er fördert sogar den Erwerb von Reichtum und sagt, er gibt uns die Fähigkeit dazu, Reichtum anzuhäufen. In 5. Mose 8, 18, wen es interessiert. Dann sollen wir uns um die Armen kümmern. Jesus sagt an irgendeiner Stelle, es wird immer Arme unter euch geben und wir sollen für sie ein barmherziges Herz haben und uns um sie kümmern. Und dann als 5. Prinzip, der Staat soll seine Befugnisse beschränken. Der hat nichts zu suchen in der Erziehung, das gehört den Eltern. Das Sozialsystem war eigentlich ursprünglich in den Händen der Gemeinde, der ersten Gemeinde, und so sollte es auch sein, das sollte aus der Gemeinde heraus passieren. Dann gibt es die Ehe, die nach den Prinzipien Gottes gemacht werden soll, und da hat der Staat nichts drin zu suchen und so weiter. Es gibt ganz viele Sachen, wo der Staat nichts drin zu suchen hat. Der sollte nur die äußere und die innere Sicherheit eines Staates gewährleisten. So, und wenn man das mal ganz grob mit der Politik in Deutschland der letzten Jahrzehnte, nicht nur der letzten 3 Jahre oder so, abgleicht, dann weiß man, dass das in Deutschland nicht gut aussieht. Wenn man die Hitlerzeit mit einbezieht, dann wird es noch düsterer, dieses Bild. Und wo wir heute sind, ist erschütternd. Wenn mir jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, dass es außer Mann und Frau noch so und so viele andere Geschlechter gibt, dann hätte ich hätte ihn gar nicht ernst genommen. Wenn ich mich heute hier hinstelle und auf dieser Aufnahme, die wir jetzt heute machen, wenn da veröffentlicht wird, dass ich sage, es gibt nur Mann und Frau, dann wird man schon verfolgt. Ist das ein Wahnsinn? Ich kenne eine Story von einer Bibelschülerin, die arbeitet im Krankenhaus und da war ein sehr guter Stationsarzt und der hat sich geweigert, in seinen Berichten zu gendern. Der ist rausgeschmissen worden. Stattdessen ist ein Arzt aus Ägypten gekommen und der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung und die Station geht so langsam vor die Hunde da.
Da hat ein anderer Arzt zu ihm gesagt, Sie können hier nicht 2 Stunden pro Patient gebrauchen. Wir sind in Deutschland, hier muss es ein bisschen schneller gehen. Da ist er an die Klinikleitung gegangen und dieser Arzt hat eine Rüge gekriegt wegen Rassismus. Angeklagt wegen Rassismus.
Das ist Deutschland
heutzutage. Das ist in einer Klinik in Bad Krozingen, die händeringend nach Ärzten sucht.
Dieser Zustand wird sich nur ändern, wenn wir Christen unserer Verantwortung gerecht werden und unsere Stimme erheben dagegen. In den letzten Jahrzehnten haben die Kirchen total versagt. Die haben versucht, sich an den Staat anzubiedern und haben versucht, relevant zu sein und die Anerkennung der großen Öffentlichkeit gebuhlt, anstatt eine Gegenstimme zu sein, ein Gegengewicht zu sein. Und heutzutage sind sie sowas von kraftlos geworden, dass du sie total vergessen kannst und sie sind dabei, von der Bildfläche total zu verschwinden. Ja, es gibt einzelne Leute, ja. Die Kirchen sind sogar, nicht nur, dass sie ihre Kraft verloren haben, sie sind sogar zu Kollaborateuren oder Helfern einer satanischen Agenda geworden. Da wird auch gegendert und getransgendert und was weiß ich alles, ja, und abgetrieben und ich weiß es nicht. Alles Schlimme, was man sich vorstellen kann, machen die auch mit und promoten das. Also, wer bleibt da noch übrig? Es bleiben eigentlich nur die wiedergeborenen Christen übrig, um diese Lücke zu füllen, die Kirchen da hinterlassen haben. Aber auch die wiedergeborenen Christen haben in den letzten Jahrzehnten im gesellschaftlichen Kontext keine große Rolle gespielt. Die haben sich eher mit sich selber beschäftigt, also so eine Art geistliches Kuschelverhalten. Ja, und haben nach außen hin, mir ist keine Stimme, außer vielleicht Latzel oder Czarnke oder so ganz wenigen bekannt, die wirklich mal ihre Stimme erheben und in politische Dinge hineinsprechen. Warum ist das so? Ein Grund könnte sein, die Berührungsangst mit der Welt der Politik. Man will sich damit nicht beschmutzen. Oder ja, man will nicht politisch sein, sondern geistlich. Abgesehen von denen, ich sag mal, die Hälfte der freien Christen ist durch diese Keule, sei der Obrigkeit gehorsam, mundtot gemacht worden und die haben das geschluckt. In der Corona-Zeit. Während der Corona-Zeit, aber auch schon davor. Ja. Sag mal die Hälfte, ich weiß es nicht, gibt keine Statistiken oder sowas darüber. Und die andere Hälfte, die kümmert sich nur um sich selber und kuschelt gerne miteinander. Und sagt, man will nicht politisch sein, sondern geistlich. Und während man das so sagt, ich will nicht politisch sein, erduldet man, dass die eigenen Kinder im Kindergarten Sexspiele machen und nach einer teuflischen Doktrin frühsexualisiert werden. Oder dass in dieser Zeit, ich weiß nicht, pro Jahr werden 300.000 Abtreibungen oder sowas gemacht, dass in den letzten 10 Jahren 3 Millionen Menschen umgebracht worden sind. Oder dass die Jugendlichen bei uns nicht mehr wissen, ob sie Mann oder Frau sind. Weil man nicht politisch sein will, sagt man dazu nichts. Unser Glaube ist immer politisch. Wenn unser Glaube nicht politisch ist, dann ist unser Glaube flau, matt, lauwarm. Wir haben Werte, mit denen eine Gesellschaft gedeihen kann. Wenn du diese Werte über Bord wirfst, dann geht das Schiff unter. Aus unserem Glauben, wenn wir das ernst meinen, ergibt sich ein Weltbild. Und aus dem Weltbild wiederum bedingt das bestimmte Ansichten, die automatisch politisch sind. Wenn du glaubst, dass Menschen Geschöpfe Gottes sind und dass Gott jedes einzelne Kind besonders gemacht hat, dann, und du weißt, dass das Leben in dem Moment entsteht, wenn eine Eizelle von einem Samen befruchtet ist, dann kannst du zum Thema Abtreibung nicht den Mund halten. Dann musst du gegen Abtreibung sein. Da gibt es keine 3-Monate-Regel. Das Leben existiert schon. Auch nach 3 Monaten ist es Mord. Ja, dann bist du automatisch politisch. Außer du machst Kompromiss über Kompromiss über Kompromiss und passt deine Lebensumstände so an, dass du irgendwie durchkommst. Aber eigentlich haben wir dieses Recht nicht. Eigentlich, wenn wir es ernst meinen mit unserem Glauben, müssen wir zum Beispiel für sowas einstehen. Wie wollen wir mit so einem Problem umgehen? Manche Christen zögern, weil man sich nicht sicher ist, ob es überhaupt Gottes Wille ist, dass wir Einfluss nehmen. Aber dazu hätte ich 2 Sachen zu sagen. Das eine ist, schau dir die Geschichte von dem Volk Israel und dem gelobten Land an. Gott hat gesagt, das ist euer Land, da haben andere Leute drin gelebt, die haben was anderes geglaubt, die haben andere Götter angebetet und die haben den Auftrag gekriegt, geht da rein und lebt so, wie es mir gefällt. Die anderen müssen raus. Ich habe euch das gegeben. Ihr müsst hier die Herrschaft übernehmen. Ihr müsst das Land ausfüllen Und das war sehr ernst von Gott gemeint. Die Israeliten haben das nicht zu 100% durchgezogen. Und da, wo sie es nicht getan haben, gab es Riesenprobleme bis heute. Also die Philister haben im heutigen Gazastreifen gewohnt. Ja. Also dieses Land einzunehmen, vollkommen einzunehmen, das ist Gott sehr ernst. Also dürfen wir das? Sollen wir das? Wenn ich mir jetzt den Missionsbefehl anschaue, in Markus 16, den habe ich hier auch, nur mal eben kurz, da ist er schon, ja. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Da stimmt was nicht. Okay, da habe ich beim Erstellen der Präsentation irgendwie was vermurkst. Also, aus diesem Vers, also geht hinaus in die ganze Welt, verkündet allen Menschen das Evangelium, die rettende Botschaft. Aus diesem Vers können wir einiges ablesen, was Gott eigentlich von uns erwartet. Also er erwartet erstmal, dass wir hinausgehen in die ganze Welt. Er sagt nicht, dass wir Menschen, die anders denken oder glauben, bekämpfen sollen. Aber wir haben eine rettende Botschaft. Die sollen wir ihnen bringen. Wir sollen uns auch gar nicht groß mit den Irrwegen der Politik beschäftigen. Obwohl wir natürlich bewerten müssen, wenn man von uns bestimmte Dinge erwartet, bestimmte Meinungen, uns zu bestimmten Meinungen zwingen will oder sowas, das müssen wir natürlich bewerten. Aber es geht nicht darum, diese ganzen Irrwege der Politik argumentativ zu beseitigen, sondern wir sollen den Menschen das geben, was nachhaltig verändert wird. Wir sollen ihnen die Wahrheit geben, wir sollen ihnen die gute Richtung weisen. Ja? Und wenn wir das nicht tun, dann passiert das nicht. Und das heißt, ein offensiver Umgang mit den Werten, die wir haben, aufgrund unseres Christseins, in die Gesellschaft hineinzutragen, das ist das, was Jesus von uns erwartet. Gott hat uns den Auftrag gegeben, also insbesondere Christa und mir, also uns ganz speziell, wir haben es ganz speziell für Deutschland empfangen. Also Gott hat uns den Auftrag gegeben, hier in Deutschland was zu bewegen. Wenn das nicht möglich wäre, hier was zu bewegen und etwas und das hier umzudrehen, so wie es heute läuft, in eine andere Richtung zu bringen, wenn das nicht möglich wäre, dann hätte er uns den Auftrag nicht gegeben. Aber natürlich können wir das nicht alleine tun. Wir haben aktuell, das schreiben sogar die Zeitungen, ja, die schlechteste Regierung aller Zeiten. Aber wir dürfen uns keine Illusion machen. Durch eine andere Regierung wird Deutschland nicht zu einer Schafnation. Wenn wir wollen, dass Deutschland eine Schafnation wird, dann müssen wir den Mund aufmachen. Das macht kein Politiker. Keiner wird sich so klar und direkt zum Evangelium bekennen und diese rettende Botschaft weitergeben wie wir. Die Politiker werden immer versuchen oder müssen auch immer Kompromisse machen. Wenn wir Einfluss ausüben wollen, müssen wir den Mund aufmachen. Ob Deutschland eine Schafnation werden wird oder nicht, wie das funktionieren soll und was so die kritische Masse ist, dass Gott dann beim Gericht über die Nation sagt, ja, Deutschland ist eine Schafnation. Wo so diese kritische Masse ist von Menschen, die in Deutschland leben, die sagen, wir bekennen uns zu Jesus. Ob das viele sind oder wenige, weiß ich nicht. Vielleicht reicht eine Gideon-Armee. Das ist eigentlich meine Hoffnung, weil sonst sieht es nicht so rosig aus. Es kommt? Ja, okay. Ja, wir beten jedenfalls dafür, dass Deutschland eine Schafnation wird. Und ich lade euch ein, tut das auch. Tut das auch für euch alleine, gemeinschaftlich, wenn ihr zusammenkommt. Betet dafür, dass Deutschland eine Schafnation wird. Der Weg dahin wird nicht einfach. Der Teufel hat Deutschland schon sehr weitgehend verseucht. Aber wir würden heute nicht hier sitzen, wenn wir nicht glauben würden, dass Gott hier noch was vorhat, dass Gott mit uns und mit euch hier noch was vorhat, dieses Ding, was hier in Deutschland um sich gegriffen hat, nochmal umzudrehen in eine andere Richtung. Und wenn ihr euch da auch, wenn euch das auch anspricht, wenn ihr auch so diese, ich sag mal, also ich fühle mich als wirklich als Deutscher, bin, ich finde Deutschland toll. Ja. Wir haben schon in verschiedenen Ländern gewohnt für ein paar Jahre, in Frankreich und in den USA. Und ich finde Deutschland toll. Ja. Deutschland hat so viele Qualitäten. Und die werden gerade wirklich systematisch zerstört. Und das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu. Deutschland hat echt tolle Qualitäten. Und Deutsche, wenn sie richtig unterrichtet sind, dann sind sie super Christen. Weil die, bei denen vereint sich dann diese Ernsthaftigkeit und diese Stabilität und die Gewissenhaftigkeit. Ja, und das sind Qualitäten, die braucht Gott. Ja, die kann er gut einsetzen. Deswegen machen Deutsche machen super Christen. Ja. Ja, und wenn, also, ich bin, wie soll ich sagen, ich finde deutsche Qualitäten einfach toll, ja, und ich das heißt nicht, dass Deutschland besser ist als irgendein anderes Land oder sowas, aber ich kann mich damit voll identifizieren und ich kann wirklich dazu stehen, ja, ich hab diese deutschen Qualitäten, die sind in mir drin und ich bin auch irgendwie stolz drauf. Das heißt nicht, dass irgendein Land auf der Welt schlechter ist. Aber das, was Deutschland hat, das darf nicht verloren gehen. Und wenn ihr das auch so seht, dann sagt doch mal Amen.